기온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo allerseits zum Onda-Info 195. Heute treiben wir uns eher in den nördlicheren Gefilden Lateinamerikas herum. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit Kolumbien. Dort spitzt sich die Lage mal wieder zu. Zuckerrohrarbeiter sind aufgrund ihrer miserablen Arbeitsbedingungen in Streik getreten, stoßen jedoch mit ihren Forderungen auf taube Ohren. Da fragt Mensch sich, ob es reiner Zufall ist, dass ausgerechnet jetzt Vertreterinnen von Menschenrechtsorganisationen, die in Kolumbien arbeiten, massiv von den Paramilitärs bedroht werden. So wurden bereits ein Journalist und seine Begleiter, die über die Streiks der Zuckerrohrarbeiter berichten wollten, vorübergehend festgenommen. Unser Korrespondent Jochen Schüller sprach mit der Rechtsanwältin Adriana Ferrer über die Streiks. In Berlin zu Gast waren vor einigen Tagen zwei Vertreterinnen der guatemaltekischen Menschenrechtsorganisation OASIS. OASIS kämpft für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender in Guatemala. In einem Interview erzählten uns Jorge und Zulma über Diskriminierungen und Verfolgungen in ihrem Land. Und last but not least führen wir unsere Reihe zu freiwilligen Organisationen heute mal wieder fort. Diesmal haben wir uns mit den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, kurz IJG, beschäftigt. Die Musik kommt diesmal von der argentinischen Singer-Songwriterin Juana Chang. Mehr von ihr erfahrt ihr über ihre Webseite www.myspace.com/Juana Chang.
Ende vergangene Woche erhielt die Kolumbien-Kampagne in Berlin ein Schreiben der besonderen Art. In einer E-Mail an die Berliner Aktivisten erklärten die Águilas Negras, die schwarzen Adler, sie zu einem militärischen Ziel. Bei den Águilas Negras handelt es sich um eine Abspaltung der paramilitärischen Organisation AUC, der Autodefensas Unidas de Colombia. Die Kolumbien-Kampagne wurde aufgefordert, ihre Solidaritätsarbeit für linke Bewegungen in Kolumbien einzustellen. Andernfalls, so die Águilas Negras, würden sie die Berliner Aktivisten zum Schweigen bringen. Anfang Oktober wurde eine deutsche Menschenrechtsaktivistin aus Kolumbien ausgewiesen. Ein französischer Journalist des Menschenrechtsnetzwerks Red de Hermandad wurde kurzzeitig festgenommen. Damien Fellü wollte über die Streiks der Zuckerrohrarbeiter im Valle de Cauca berichten. Seit einem guten Monat befinden sich Arbeiter hier in einem Arbeitskampf. Wütend und entschlossen sind seit dem 15. September mehrere tausend Arbeiter in den Zuckerrohrplantagen im Westen Kolumbiens im Ausstand. Sie streiken für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.
Seit 27 Jahren bin ich jetzt bei der Plantage PCC, um Zuckerrohr zu schneiden. Ich fing an mit der Leihfirma, dann wurde ich direkt beim Unternehmen angestellt. Von da ging es wieder zurück zur Leihfirma. Und jetzt sind wir bei den Kooperativen. Die Kooperativen sind die schärfste Form der Ausbeutung, wie wir es niemals für möglich gehalten hätten. Das Modell der Kooperativen beutet uns für die Unternehmen aus.
Im Valle de Cauca dominiert der Zuckerrohranbau, aus dem der sogenannte Biosprit gewonnen wird. Die pflanzliche Gewinnung von Treibstoffen für Kraftfahrzeugen erlebt seit einigen Jahren einen Boom. Im Westen Kolumbiens kann man die Schattenseiten dieses Booms betrachten. Hier, in einem Hochtal der kolumbianischen Anden, liegt eines der Zentren des Zuckerrohranbaus.
Wenn du in die betroffenen Landkreise kommst und an den endlosen Zuckerrohrfeldern vorbeifährst, dann siehst du, dass sie damit Millionen und Abermillionen von Pesos verdienen. Wenn du dann in die Dörfer reinfährst, findet man bittere Armut vor. Die Leute dort haben keine eigenen Häuser, es gibt keinen Wasseranschluss, keine öffentliche Dienstleistung. Die Erziehung ist so schlecht, wie man es sich nur vorstellen kann. Selbst die Ernährungslage ist sehr schlecht. Die Löhne reichen nicht mal für das Nötigste aus.
Beschreibt Adriana Ferrer, Rechtsanwältin aus der Hauptstadt Bogotá, die Situation im Zuckerrohranbau in Cauca. Dass sich die Situation in der Zuckerrohrindustrie so zuspitzte, liegt daran, dass sich in Kolumbien insgesamt die Situation der Arbeiter in den vergangenen Jahren verschlechtert hat. Die Regierung in Bogotá hat durch Reformen der Arbeitsgesetze für die Unternehmen optimale Bedingungen geschaffen. 2002 verabschiedete sie ein Gesetz, das es ermöglichte, anstatt Arbeiter zu beschäftigen, sogenannte Kooperativen mit der Ernte und Verarbeitung des Zuckerrohrs zu beauftragen.
Die Existenz dieser Beschäftigungsform hat dazu geführt, dass die Arbeitsrechte völlig ausgehebelt wurden. Denn es gibt nun kein Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeiter und der Zuckerrohrplantage mehr. In der aktuellen Form bilden die Arbeiter eine Kooperative und werden ihre in Anführungsstrichen eigenen Unternehmer. Das führt dazu, dass die gesamten Lohnnebenkosten, die Krankenversicherung, nun von den Arbeitern selbst bezahlt werden müssen. Es führt auch dazu, dass die Arbeiter, die nun Unternehmer sein sollen, das gesamte Risiko tragen, im Krankheitsfall beispielsweise. Da die Arbeit auf den Plantagen sehr hart ist, sind sie oft krank.
So sind Arbeitstage von 16 oder 17 Stunden keine Seltenheit. Als Kooperative bekommen sie den Auftrag der Fabriken, auf den Plantagen für einen festen Betrag zu arbeiten. Wie sie den Auftrag ausführen, bleibt ihnen überlassen. Die Plantagenbesitzer sind nur daran interessiert, dass die Ernte eingefahren wird. Werden Arbeiter krank, muss die Kooperative für Ersatz sorgen, um den Auftrag fristgerecht abzuwickeln. Für einen Auftrag erhalten die Kooperativen oft nur so viel Geld, dass sich die Arbeiter nicht einmal einen Mindestlohn auszahlen können. Da die Situation immer unerträglicher wurde, entschlossen sich die Arbeiter, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Zunächst organisierten sie in der Provinzstadt Pradera eine öffentliche Anhörung.
Es ist sehr hart. Es ist zu traurig, wenn man einem Kind sagen muss, dass es nicht einmal möglich ist, einen Schreibblock zu kaufen, um es in die Schule schicken zu können. Ich stehe um 3 Uhr in der Früh auf und wecke meinen Mann. Er geht um 5 Uhr aus dem Haus und ich gehe nicht vor 10 oder 11 abends ins Bett. Denn wenn es 11 Uhr in der Nacht ist, ist mein Mann immer noch nicht zu Hause. Wenn er fertig ist, hat er hart und viel gearbeitet und hat einen miserablen Lohn verdient.
Das Hearing war ein Aufschrei der Familien, die von der Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen leben. Da sie von den Verantwortlichen nicht gehört wurden, traten sie Mitte September in einen unbefristeten Streik. Dabei besetzten sie auch die Zugänge zu den Plantagen und Zuckerrohrfabriken, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Damit legten sie die Produktion weitgehend lahm und zogen den Zorn der Unternehmer auf sich.
Ich dachte, wir setzen uns mit den Unternehmern an einen Verhandlungstisch und dass sie sich uns annähern, wir unsere Positionen austauschen und dann verhandeln würden. Das Erste aber, was sie gesagt haben, war, dass wir Guerilleros seien, dass wir von der Guerilla infiltriert seien und dass wir von ihnen finanzielle Unterstützung bekämen. Aber wir bekommen keine Unterstützung von der Guerilla. Wir kennen gar keine Guerilleros.
Ein Vorwurf, der in Kolumbien lebensgefährlich ist. Denn trotz ihrer offiziellen Demobilisierung gibt es noch immer viele paramilitärische Gruppen im Land. Noch immer gehört der Einsatz für Menschen- und Arbeitsrechte zu den gefährlichsten politischen Tätigkeiten in Kolumbien. Die meisten Morde an Gewerkschafterinnen gehen auf das Konto dieser paramilitärischen Gruppen. Obwohl diese nach Angaben der Regierung seit 2006 demobilisiert sind, fungieren sie immer noch als Mittel der Unternehmer, um unliebsame Gegner aus dem Weg zu räumen. Silencio hay un país que duerme al costado del camino. Silencio hay gente con hambre. Silencio hay gente con hambre.
ustedes precisamente porque los objetivos de esta gira que estamos haciendo por 5 países de la Unión Europea.
Mi nombre es Jorge López y yo soy director de Oasis.
Mein Name ist Jorge López. Ich bin der Vorsitzende von Oasis, einer Organisation, die gegen Diskriminierung und AIDS kämpft. Oasis ist eine Menschenrechtsorganisation. Menschenrechte sind universell. Wir setzen uns jedoch insbesondere für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender ein, das heißt für alle, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Identität in Guatemala diskriminiert werden.
Y cualquier otra persona que por su orientación sexual o su identidad de género ha sufrido discriminación en la sociedad guatemalteca.
Mein Name ist Zulma Robles. Ich bin Überlebende einer außergerichtlichen Hinrichtung, bei der meine Companiera Paulina ihr Leben verloren hat. Ich bin hier, um zu erzählen, was in meinem Land passiert, dass der Staat nichts dafür tut, um diesen Leuten, die nach unserem Leben trachten, einer gerechten Strafe zuzuführen.
Wir trafen Jorge und Zulma auf ihrer Rundreise durch Europa in Berlin, wo sie uns über die Situation in Guatemala berichtet haben. Die starke Diskriminierung und Verfolgung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender in Guatemala ist eng verknüpft mit den Folgen des über 30 Jahre andauernden Krieges der Militärdiktatur gegen die eigene Bevölkerung. Obwohl der Krieg offiziell nun schon seit über 10 Jahren beendet ist, beherrscht die Angst, den Mund aufzumachen gegenüber den neuen alten Autoritäten immer noch das alltägliche Leben. Nicht ohne Grund, wie Jorge erzählt.
La guerra no ha terminado.
Der Krieg ist noch nicht vorbei. Die militärischen Strukturen waren so eng verwickelt mit der nationalen zivilen Polizei und anderen Parallelstrukturen, dass es immer noch viele Überreste gibt. Zum Beispiel im Fall der außergerichtlichen Hinrichtung meiner Assistentin Paulina haben wir beobachtet, dass die Polizisten, die sie umgebracht haben, sie in einer sehr militärischen Art und Weise angegriffen haben. Es ist also offensichtlich, dass die Strukturen, die während des Krieges funktioniert haben, immer noch bestehen.
Que antes sirvieron durante la guerra, siguen funcionando.
Zulma, die bei der Hinrichtung ihrer Companiera Paulina selbst 2 Kugeln abbekommen hat und seitdem unter ständigen Drohungen und Angst zu leiden hat, erzählt von dem Vorfall und den Folgen.
Die Polizisten, die uns attackiert haben, sind später an den Ort des Geschehens zurückgekehrt und haben alle Beweise vernichtet. Sie haben nicht bemerkt, dass sie mich lebend zurückgelassen hatten. Sie dachten, es gäbe keine Beweise, aber es gibt sie. Einen Prozess gab es trotzdem nicht. Der Fall ging zur Staatsanwaltschaft, aber sie haben den Fall nicht untersucht, weil es außer meiner Zeugenaussage keine ausreichenden Beweise gab. Ich habe auf Fotos 3 der Täter erkannt, aber die Staatsanwaltschaft hat mich bis heute nicht zurückgerufen.
Ich habe einen Fall dokumentiert, in dem eine Transgender-Person in die Notaufnahme eines öffentlichen Krankenhauses kam. Sie behielten sie 3 Tage dort und das Einzige, was sie ihr zu essen gaben, war eine Banane. Als die Person es nicht mehr aushielt, ohne Wasser und nichts als einer Banane, und sie einsah, dass sie hier niemals behandelt werden würde, verließ sie das Krankenhaus, um auf der Straße zu sterben.
Bei diesen beiden schrecklichen Ereignissen handelt es sich, Zulmas Erfahrung nach, nicht um Einzelfälle.
Es ist wie eine soziale Säuberung. Anstatt die Leute festzunehmen, die Gewalt an anderen ausüben, nehmen sie Leute wie uns fest, die nichts getan haben. Es ist, als ob sie uns einfach verschwinden lassen wollen.
Alles, was anders ist, alle, die aufbegehren wollen gegenüber alten Strukturen und Ungerechtigkeit, sollen in Guatemala mundtot gemacht werden. Und das mit teilweise brachialen Methoden. Und die Einschüchterung funktioniert. Viele haben Angst und beugen sich diesen Strukturen. Einige jedoch wollen sich nicht den Mund verbieten lassen. So entstand 1993 die Menschenrechtsorganisation Oasis, aus dem Bedürfnis der Betroffenen heraus zu überleben und würdig zu leben.
Ante los evangélicos de este país y dice en su alocución que Dios creó Adán y Eva.
Nos juntamos especialmente porque comenzamos a ver lo más visible del problema y es que nos estábamos muriendo de sida.
Wir haben uns zusammengefunden, als wir angefangen haben, das Offensichtliche des Problems zu sehen, nämlich, dass wir an AIDS sterben. Ich habe zum Beispiel meinen Mann und viele andere geliebte Personen durch diese Krankheit verloren. Also haben wir angefangen, uns zu organisieren, weil wir gedacht haben, AIDS wäre das Problem. Nach und nach haben wir aber herausgefunden, dass das Hauptproblem vielmehr die Diskriminierung und der Mangel an menschlicher Solidarität ist, beziehungsweise der Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Land. Am Anfang waren wir komplett ignorant diesem Thema gegenüber. Wir haben nur gewusst, dass wir selbst verletzt wurden. Dann haben wir angefangen, AIDS-Prävention zu betreiben und Untersuchungen anzustellen über die sozialen Probleme in unserem Land. Der wichtigste Teil unserer Arbeit ist aber mittlerweile die Aufklärung über die politischen und öffentlichen Auswirkungen von Diskriminierung auf unsere Gesellschaft.
Que es la incidencia política y la incidencia pública.
Sin dudar de las preferencias sexuales de Álvaro Colón, que ya están de por sí entredichas, Dios creó Adán y Eva. Y también creo, para poner más sabrosa la cosa, a Adán y Esteban y a María y a Estela. Y aquí estamos demostrando que somos hijos de Dios.
Was wir gesellschaftlich bisher erreicht haben, ist, dass die Leute zu Hause sich offener mit dem Thema auseinandersetzen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie positiv über das Thema reden. Aber es ist immerhin ein Fortschritt, dass sie überhaupt darüber sprechen. Gar nicht zu reden bedeutet, dass die starke Diskriminierung einfach weitergeht. Außerdem findet die Diskriminierung so mehr und mehr auf der sprachlichen Ebene, zum Beispiel über Beleidigungen, statt. Wir vermuten, dass wenn die Leute ihre Aversionen zivilisierter, das heißt über Debatten und Diskussionen, abladen, dass sie dann vielleicht die körperliche Gewalt und Aggression vergessen.
Darüber reden, aufklären, das ist, was die Leute von Oasis unermüdlich machen und weswegen sie sich auch auf den langen Weg nach Europa gemacht haben.
Das Ziel unserer Reise hier ist, uns sichtbar zu machen. Die Leute sollen uns als Personen unterschiedlicher Sexualitäten kennenlernen. Sie sollen erfahren, dass unsere Rechte in unserem Land diskriminiert werden und der Staat nichts für uns tut.
Das ist das Ziel. Wir werden Fotografien des letzten Desfiles der Sexualität.
Autopista interminable, sin señales.
Land, wo es dir gefällt, bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr.
Wie sieht die Arbeit bei einem freien Radio in Argentinien aus? Was erlebt man als Begleitperson eines vom Tod bedrohten Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien? Wie unterrichtet man an einer Schule, in der es weder Lernmaterial noch Fenster gibt?
Du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
Ab sofort und regelmäßig stellen wir euch Menschen und Organisationen vor, die in Lateinamerika ehrenamtlich in entwicklungspolitischen Bereichen arbeiten. Wenn ihr so etwas auch schon immer mal machen wolltet, dann hört weiter fleißig Onda Info oder schaut auf unsere Webseite www.npla.de/onda. Wir sprechen mit den Freiwilligen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Probleme. Außerdem präsentieren wir Organisationen und Initiativen, die Freiwillige nach Lateinamerika vermitteln, geben euch Hintergrundinfos und sagen euch, was ihr tun müsst, um selbst als Freiwillige in Lateinamerika tätig zu werden. Ab sofort im Onda Info, auf unserer Homepage und auf MySpace www.myspace.com/matraconda.
Also, ich mache mein FSJ beim JGD. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schön in meiner Vorschule. Das mache ich da halt. Und ich würde es jedem anderen Schüler auch empfehlen.
Unsere beliebte Sendereihe führt uns diesmal zu den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, kurz IJGD. Diese traditionsreiche Freiwilligenorganisation besteht bereits seit 1948 und engagiert sich für so wohltätige Zwecke wie freiwilliges und soziales Engagement, Gleichberechtigung und Mitbestimmung, Umweltbewusstsein und den interkulturellen Austausch. Neben kurzzeitigen Einsätzen gibt es auch 3 Freiwilligendienste für junge Menschen, die ein Jahr oder länger dauern. Welche das sind, erklärt uns Laurenz de Jong, Projektleiter von Afrika, Asien und dem Lateinamerika-Bereich.
Es gibt das freiwillige soziale Jahr, freiwillige ökologische Jahr, freiwilliges Jahr in Denkmalschutz und dann haben wir noch ein paar Auslandsprogramme. Das sind der europäische Freiwilligendienst. Dann gibt es noch ein freiwilliges soziales Jahr international und dann jetzt seit 01.01.2008 der neue Weltwirtsfreiwilligendienst in Entwicklungsländern.
Ohne Vorkenntnisse hat man jedoch keine Chance, um über die IJGD ins Ausland zu kommen. Die ehrenamtliche Arbeit im Ausland ist an eine Reihe von Vorbedingungen geknüpft.
Also wenn jemand bisher noch nichts Ehrenamtliches gemacht hat und, ich sag mal, nur zur Schule gegangen ist und ein bisschen die Freizeit genossen, dann ist es für uns eigentlich kein Kriterium, die Person mitzunehmen. Wenn jemand schon wirklich gezielt auch etwas gemacht hat in der Jugendarbeit oder im medizinischen Bereich oder in irgendwelche anderen gemeinnützigen ehrenamtlichen Aktivitäten, ist das sicherlich ein Auswahlkriterium. Zweitens natürlich Auslandserfahrung. Also gerade für Lateinamerika setzen wir da auch Mindestanforderungen an den Sprachkenntnissen. Also es ist kein Sprachkurs. Und dann drittes Auswahlkriterium ist auch noch entwicklungspolitisches Engagement. Also wenn jemand das mitbringt und schon in dem Bereich was gemacht hat, dann ist die Sache völlig klar.
Billig ist das Ganze jedoch nicht, denn die Teilnehmerinnen der Workcamps müssen das Geld für Vorbereitung, Nachbereitung, Vermittlung, Flug, Unterkunft und Verpflegung selbst berappen. Die individuellen 2- bis 6-monatigen Freiwilligendienste werden bezuschusst, sodass hier die Kosten nicht ganz so hoch ausfallen. Auf jeden Fall muss man über einen gewissen finanziellen Rückhalt verfügen, um als Freiwilliger bei den IJGD in Frage zu kommen. Nur das neue Weltwärtsprogramm ist kostenlos, doch das sieht Laurenz de Jong mit gemischten Gefühlen.
Bei Weltwärts ist es ein ganz anderes Ding, was uns ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen bereitet. Es kostet nämlich nichts. Das öffnet aber auch Tür und Tor für alle möglichen Leute, die sagen, naja, kostet sowieso nichts, also da mache ich das mal. Und es zieht auch ein ganz anderes Klientel an, was teilweise auch beabsichtigt ist vom Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, aber was es für uns als Träger nicht unbedingt so einfach macht, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen.
Dennoch profitieren auch die IJGD von der Öffentlichkeit, die durch das neue Freiwilligenprogramm geweckt worden ist. Gleichzeitig bringt Weltwärts durch seine Dauer von 12 Monaten den Partnerorganisationen eine personelle und finanzielle Stabilität, so Laurenz de Jong. Kritisch hingegen sieht er den hohen Verwaltungsaufwand bei Weltwärts, der es seiner Ansicht nach gerade für kleinere Organisationen sehr schwer macht, Mittel bei Weltwärts zu beantragen. Auch Katharina von den IJGD kritisiert, dass durch das Weltwärtsprogramm Menschen zwar im Ausland arbeiten können, aber Aktivistinnen aus dem Ausland nicht hierher kommen können. Deshalb laden die IJGD 6 Aktivistinnen aus den Partnerprojekten ein, um hier in Deutschland an Workshops teilnehmen und Erfahrungen sammeln zu können.
Also da haben wir halt schon über mehrere Jahre jetzt gesagt, also bisher waren es 3 Frauen explizit auch, um die Rolle der Frauen in den Organisationen vor Ort zu stärken, einladen, um hier halt erstens IJGD kennenzulernen. Wie arbeiten wir als Verein, wie gestalten wir auch Bildungsarbeit mit den Freiwilligen? Aber auch halt Jugendarbeit, also nehmen auch an Workcamps teil, ne? Und ja, tauschen sich da direkt aus und machen selbst Erfahrungen in der Gruppenleitung und, ne? Also nehmen an verschiedenen Maßnahmen teil hier in Deutschland. Und dieses Jahr sind es halt, haben wir es ausgebaut auf 6 Teilnehmerinnen und sind explizit auch alles Partner im Rahmen von Weltwärts, ne, die wir eingeladen haben und haben das natürlich auch genutzt, um halt weiter dieses Programm halt weiterzuentwickeln und auch die Stimme aus dem Süden, denke ich mal, mehr zu hören, ne, und halt auch denen die Chance zu geben, sich untereinander auszutauschen. Ne.
Sprachkenntnisse, ehrenamtliche und spezifische Vorkenntnisse wie Nachhilfeunterricht sind auch für die Arbeit in Lateinamerika Voraussetzung. Katharina nennt uns Beispiele für die lateinamerikanischen Projekte der IJGD.
Also was Mexiko betrifft, sind es in erster Linie Schulprojekte, also wo die Freiwilligen halt als Assistance Teacher tätig werden, in Mittelschulen in der Regel, und dort halt Englisch unterrichten. Also das ist ein ganz großer Bereich, kleiner Teil auch im Bereich Computer Skills, also diese weiterzugeben, da irgendwie eine Förderung stattfinden zu lassen. Und Mexiko ist auch noch ein Frauenprojekt, Sexual and Reproductive Rights of Women nennt sich das.
Zwei Projekte der IJGD mit Kindern und Jugendlichen in Nicaragua laufen über die Städtepartnerschaft Berlin-Kreuzberg-San Rafael del Sur. Ulf Knecht stellt die Arbeit seiner Organisation vor.
Wir haben angefangen mit Projekten während der sandinistischen Revolution, wo wir sehr stark die Frauen unterstützt haben, dass sie eigene Einkommen haben und damit Nähkooperativen gebaut haben mit Unterstützung von Hilfsgeldern hier. Und später haben wir dann Wasserbauprojekte gemacht. Heute ist unser Arbeitsschwerpunkt mehr die Verbesserung der Einkommensstruktur in den bäuerlichen Regionen. Das heißt also, wir versuchen, neue Anbaumethoden dort einzuführen und einfach die Ernährungssicherheit der Menschen dort zu verbessern. Die Städtepartnerschaft arbeitet schon seit mindestens 10 Jahren zusammen mit dem IJGD. Schwerpunktmäßig läuft es so, dass der IJGD eine sehr gute Vorbereitung macht für Leute, die dort unten arbeiten wollen und auch die Akquise, auch eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit hat.
Die Städtepartnerschaft stellt das Projekt und die Betreuung vor Ort. Zufällig trafen wir dort auch Bernd, der kurz vor seiner Abreise nach Nicaragua steht. Bernd hat Wirtschaft studiert und ein Jahr lang gearbeitet, aber dann vom neuen Weltwärtsprogramm erfahren und beschlossen, dass ihm so etwas wesentlich mehr liegt. Die IJGD haben Gespräche und Seminare organisiert und Bernd schließlich für geeignet befunden, nach Nicaragua zu reisen.
Ich habe einen Artikel über Weltwärts im Tagesspiegel gelesen vor einigen Monaten und habe gedacht, das ist eine super Sache, habe mir das ein bisschen im Internet angeschaut und kam dann auf ein Angebot, was für mich sehr attraktiv war. Das war als Sportassistentlehrer in Nicaragua. Habe mich dann darauf beworben und auf zwei andere Stellen auch, weil das Pflicht ist von Weltwärts, dass man sich für 3 Stellen bewirbt mit Priorität. Und es hat dann zum Glück geklappt.
Nach Motivationsschreiben, mehrsprachigem Telefoninterview und einigen Seminaren ist es nun soweit. Was erhofft sich Bernd von seiner bevorstehenden Reise?
Ich hoffe mir viele positive Erfahrungen. Ich hoffe natürlich auch, dass ich, selbst wenn es nicht viel sein wird, ein bisschen was bewältigen kann da, indem ich vielleicht ein paar Kids Freude machen kann, indem sie Sport spielen können, indem ich vielleicht ein bisschen Spenden sammeln kann und mehr Material zur Verfügung stellen kann, als was sie haben. Und dass es wenigstens halbwegs so wird, wie ich es mir vorstelle, obwohl natürlich vor Ort viele Sachen anders sein werden, als wie ich es mir jetzt denke.
Wir jedenfalls wünschen ihm viel Glück. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.npla.de/onda.
Jeder, der kein freiwilliges Jahr macht, der verpasst eine Menge Lebenserfahrung.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.